dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu dem Tod auf der Spur, dem True-Crime-Podcast des Hamburger Abendblattes. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Abendblatt, und bei mir im Podcast ist wie immer Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel. Er ist der Experte, der in den Toten liest, wie in einem Buch.
Moin Bettina, moin auch von mir an unsere Hörer. Wer an Rechtsmedizin denkt, verbindet das oft mit Menschen, die gewaltsam ums Leben gekommen sind oder zumindest durch andere schwer verletzt wurden. Tatsächlich werden wir Experten auch sehr oft zu diesen Themen gefragt. Aber es kommen viele Menschen auch durch andere Umstände ums Leben, durch Unfälle oder durch Suizid. Oder sie kommen gar nicht ums Leben, sie überleben und wir untersuchen dann die Lebenden.
Das ist natürlich richtig, dass du darauf hingewiesen hast. Trotzdem soll heute unter anderem eine Selbsttötung unser Thema sein, aber nicht der klassische Suizid, also ein Tod, bei dem jemand selber Hand anlegt, um zu sterben. Wir reden stattdessen über einen sehr ungewöhnlichen und, wie ich finde, sehr spannenden Fall.
Ja, das finde ich auch. Eine sehr spezielle Problematik. Es geht nämlich um einen Mann, der wohl sein eigenes Leben beenden wollte, indem er einen Konflikt mit Polizeibeamten provoziert. Er wollte offenbar, dass diese Polizisten auf ihn schießen und er dadurch dann ums Leben kommt.
Also man nennt das auch Suicide by Cop, also auf Deutsch Selbstmord durch Polizisten. Dieser Terminus ist dann auch in einem Prozess gefallen, in dem später über diesen Fall verhandelt wurde. Übrigens fällt mir hierbei noch ein zweiter Fall ein, der gewisse Parallelen zumindest aufweist zu diesem, über den wir heute hauptsächlich reden wollen. Aber lass uns diesen anderen kurz einschieben, bitte.
Okay, also beginnen wir mit diesem zweiten Fall. Da geht es um eine Auseinandersetzung an der Haustür. Bettina, erzähl doch jetzt erstmal über diesen Fall mit den angeblichen Warnschüssen.
Naja, also bemerkenswert ist, dass bei beiden Fällen, also sowohl bei unserem Suicide by Cop als auch bei dem, den du gerade angesprochen hast, ein eskalierender Streit an einer Haustür in beiden Fällen eine Rolle spielte.
Genau. Ich erinnere mich, da gibt es ja schon eine ganze Menge Parallelen.
Also dieser zweite Fall, darin ging es um zwei Männer. Einer war Mieter, der andere Vermieter. Ja, das ist also ein Verhältnis, das eine gewisse gegenseitige Rücksichtnahme erfordert, im besten Fall sogar zu einer Freundschaft führen kann.
Ja, das ist die eine Seite, doch dieses Verhältnis birgt auch Potenzial für Auseinandersetzungen. Insbesondere dann, wenn der Mieter mit Zahlungen im Rückstand bleibt, wenn es also ums Geld geht. Genau an diesem Problem sollte sich in Hamburg ein Streit entzündet haben, der dann sogar zu einer Schießerei führte und zu schweren Verletzungen von zwei Männern.
Als Konsequenz dieser Ereignisse, über die du gerade gesprochen hast, kam es schließlich zu einem Prozess vor dem Landgericht, in dem sich dann ein 46 Jahre alter Mann verantworten musste. Er wurde wegen der Geschehnisse vom 9. Oktober 2025 unter anderem wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Sagst du mal kurz, worum es ging?
Ja, also die Umstände waren folgendermaßen. Ein Mann, den nennen wir hier Ayan D., obwohl der ganz anders heißt, der hatte Räume in einer Lagerhalle in Hamburg angemietet. Von dort aus führte er seinen Handwerksbetrieb und das lief auch eine Weile ganz gut. Das Verhältnis zum Vermieter war völlig in Ordnung.
Das ist richtig, aber dann nach einer Weile war dieses Verhältnis nicht mehr so okay, denn nun blieb der 46-Jährige mehrfach die Miete schuldig, und zwar deshalb, weil sein Betrieb nicht richtig lief. Als die Mietrückstände bis Ende 2024 weiter anwuchsen, sprach der Vermieter erstmals eine Kündigung aus. Und dabei machte er klar, Zitat, gegenüber dem Vermieter, sagte er dann, ich zitiere, wenn ich Sie menschlich nicht so schätzen würde, hätte ich Ihnen schon vor Monaten gekündigt.
Ja, also das zeigt uns ja, dass dieser Vermieter eigentlich zumindest willig war, dem Mieter entgegenzukommen. Aber schließlich war seine Geduld dann doch am Ende.
Das stimmt. Aber nun kam ein anderer Mann, dem Mieter, also Ayan D., zu Hilfe. Und das war ein Bekannter des 46-Jährigen. Und dieser Bekannte griff dann dem Mieter finanziell unter die Arme. Er überwies ihm 50.000 Euro.
Das finde ich aber nett. Aber damit war das Problem dann doch nicht vom Tisch. Weitere Mietzahlungen blieben dann wieder aus. Ayan D. erhielt erneut eine Kündigung. Dafür, dass sein Betrieb nicht florierte, gab er anderen die Schuld. Ja, beispielsweise auch anderen Mietern auf diesem Firmengelände.
Ja, wie das damit zusammenhängen soll, dass sein Betrieb nicht floriert, das konnte er wohl nicht so richtig nachvollziehbar erklären. Aber er argumentierte auch mit anderen Dingen. Und zwar sagte er schlicht, dass Papierkram nicht so sein Ding sei. Also deshalb tue er sich mit der Zahlung dieser Rechnung schwer. Er sagte weiterhin, er sei frustriert, dass die Zukunft seines Betriebes, in den er viel Arbeit gesteckt hatte, auf dem Spiel stand. Und als dann am 9. Oktober 2024 tatsächlich die Räumungsklage kam, da versuchte Ayan D. mit seinem Vermieter nochmal zu sprechen. Doch dieser sagte, dass er keine Möglichkeit mehr habe, seinem Mieter finanziell entgegenzukommen.
Ja, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Hat er das auch begründet? Warum nicht?
Also der Vermieter sagte, die Banken machen Druck.
Das finde ich ein echtes Argument. Wenn Banken als Geldgeber Forderungen stellen und Zahlungen verlangen, sollte man die auch tunlichst erfüllen, als Mieter oder Vermieter. Oder zu versuchen, mit den Banken ins Gespräch zu kommen, um eine andere Lösung zu finden.
Ayan D. aber reagierte ganz anders. Er lud nämlich eine Schusswaffe durch, die er schon zu dem Gespräch mitgebracht hatte. Und als der Vermieter dann, als er die Schusswaffe sah, die Flucht ergreifen wollte, schoss der Mieter mehrfach. Dabei traf er seinen Vermieter und einen weiteren Mann, der diesem Vermieter hatte beistehen wollen. Und beide schoss er in die Beine und sagte dabei sinngemäß und meinte damit natürlich insbesondere den Vermieter, das hast du nun davon.
Naja, also rational muss man dem natürlich energisch widersprechen. So wie ich das sehe, hatte der Vermieter eine berechtigte Forderung, nämlich dass Ayan D. seine Miete zahlen sollte. Und darauf nun mit Gewalt, also Schüssen zu reagieren, wenn das Geld nicht kommt, das geht gar nicht. Übrigens, eine Kugel aus der scharfen Waffe traf den Vermieter von Ayan D. in den Unterschenkel. Der andere Schuss hatte den Bekannten des Vermieters am Oberschenkel verletzt.
Klaus, sag mal, Schussverletzungen sind doch eigentlich immer gefährlich, oder? Auch Schüsse in die Beine können schwerste Verletzungen zur Folge haben, nicht wahr?
Na klar, Schüsse sind immer gefährlich, lebensgefährlich. Erstens, Schießen ist im Grunde die gefährlichste Gewaltausübung neben Explosionen. Das Opfer, auf das geschossen wird, übrigens, das muss man auch sagen, selbst wenn ein Kunstschütze agiert, also das Opfer könnte sich ja gerade in irgendeiner Art und Weise unerwartet bewegen, eventuell auch hinfallen, dann trifft der Schuss ganz woanders. Also jetzt nochmal wieder, selbst wenn man anders zielt. Also der Schuss trifft dann den Körper oder am Bein oben die Leistenregion oder den Unterbauch und dann wird schon wieder lebensgefährlich. Zweitens, oder der Schuss trifft tatsächlich das Bein, zerstört aber ein Gelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk und damit entstehen dann schwerste Behinderungen. Oder drittens, es werden Nerven verletzt oder große Blutgefäße. Also da kann tatsächlich ein Opfer auch mal aus einer Schusswunde verbluten, zum Beispiel wenn die Oberschenkelschlagader zerrissen ist. Ja, oder wenn ein Nerv getroffen wird, zum Beispiel der große Beinnerv, dann resultieren Lähmungen. Also keine Ausrede bei Schüssen, auch bei Warnschüssen bleibt es gefährlich.
Also ich finde, das hast du sehr, sehr deutlich gemacht, dass also auch vermeintlich harmlose Schüsse in die Beine eben überhaupt nicht harmlos sind. Genau, du hast ja nun die möglichen Folgen sehr, sehr klar benannt. Hier war es aber so, dass glücklicherweise die Schussverletzungen in die Beine der Opfer nicht so schwere Folgen hatten. Es gelang dem Opfer sogar noch, den Schützen zu entwaffnen. Und dieser Schütze, der stellte sich dann wenig später der Polizei.
Bettina, noch einmal zurück zu diesem Satz, das hast du nun davon. Das bedeutet ja im Prinzip, der Vermieter habe provoziert, dass auf ihn nun Schüsse abgefeuert werden. Das stimmt aber ja gar nicht. Und letztlich, ich muss sagen, das ist ja eine Art Geständnis. Der wollte also unbedingt Verletzungen herbeiführen.
Also, dass der Vermieter diese Schüsse provoziert hat, das stimmte wirklich nicht. Er hatte ja nur oder lediglich erneut darauf hingewiesen, dass er seine Miete haben wollte. Und diese Forderung war nun mal berechtigt. So sah es dann später auch das Gericht, vor dem sich der Angeklagte wegen der Schüsse verantworten musste.
Das Urteil der Kammer in dem Prozess gegen den Mieter war dann eindeutig: eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitz.
Genau, damit folgte das Gericht in etwa der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf 6,5 Jahre Freiheitsstrafe plädiert hatte. Die Verteidigung hat in ihrem Plädoyer gesagt, sie hielte eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren für angemessen, also deutlich weniger. Im Urteil hieß es dann, der 46-Jährige habe, ich zitiere, aus Frust geschossen.
Aus Frust, Bettina, was soll das denn heißen? Kannst du noch mal erklären, was das Gericht dazu gesagt hat?
Ja, der Frust habe deshalb gehabt, dass die Räumung seines Handwerksbetriebes aus der Lagerhalle im Hamburger Stadtteil Wandsbek bevorstand. Übrigens hatte sich der Angeklagte im Prozess bei dem Vermieter, der als Nebenkläger die Verhandlung verfolgt hatte, noch entschuldigt und ihm auch noch ein Schmerzensgeld gezahlt. Zudem hatte der Angeklagte eingeräumt, geschossen zu haben, aber er hatte behauptet, dass er nur einen Warnschuss habe abgeben wollen.
Ein Warnschuss? Au. Wir erinnern uns, die Schüsse trafen 2 Opfer in die Beine. Das ist schon schlimm genug. Immerhin mussten beide Männer, die von den Projektilen getroffen waren, längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Und grundsätzlich, eine Schusswunde kann sich auch entzünden. Das kann schwerst bluten, das kann zu Lähmungen führen. Wenn der Schütze wirklich nur Warnschüsse hat abgeben wollen, hätte er doch auch ganz woanders hinzielen können. Also beispielsweise senkrecht nach oben oder auch in die Wand der Lagerhalle oder vor sich selbst auf den Fußboden. Oder.
Oh. Auch das Gericht fand, die Geschichte von diesen Warnschüssen sei nicht glaubhaft. Die Richterin sagte dann in der Urteilsbegründung an den Angeklagten gewandt, ich zitiere, das war kein Warnschuss und auch kein Schuss, der den Boden treffen sollte. Das machte sie dem Angeklagten sehr klar. Der Mann, den einer der Schüsse getroffen hatte, war, wieder Zitat aus der Urteilsbegründung der Richterin, letztlich nur Vermieter und nicht für das Wohl und Wehe ihres Betriebs zuständig. So redete die Vorsitzende Richterin dem Angeklagten ins Gewissen und sagte weiter, an den Angeklagten gewandt, sie waren frustriert, sie wollten ihm einfach einen mitgeben.
Das finde ich einen klaren Ausdruck, ihm einen mitgeben. Also es gewissermaßen dem Vermieter heimzahlen. So verstehe ich das.
So habe ich das auch interpretiert. Die Richterin sagte der Urteilsbegründung auch noch, ich zitiere wieder, sie haben bewusst geschossen, sie wollten auch verletzen. Der Angeklagte habe aber nicht mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt, sondern die Waffe bei den Schüssen jeweils nach unten gerichtet. Und dann fragte die Richterin noch an den Angeklagten gewandt, warum haben Sie überhaupt eine scharfe Schusswaffe in diese Situation mitgenommen? Warum setzen Sie noch einmal nach? Und dann bilanzierte sie wieder an den Angeklagten gewandt, niemand hatte den Finger am Abzug außer Ihnen.
Wohl wahr. Ein kluger Richterspruch. Ein deutlicher Satz. Und wie ich finde, ein guter Satz, um diesen ersten Fall in unserem Podcast abzuschließen. Wir wollten doch auch hauptsächlich noch von diesem Suicide by Cop sprechen. Bettina, fang doch mal an damit.
Ja, also unbedingt. Das ist wirklich ein hochspannender Fall gewesen. Da ging es darum, dass bei einem Mann aus Hamburg eine Zwangsräumung vollzogen werden sollte. Deshalb war eine Gerichtsvollzieherin zu der Wohnung des 74-Jährigen gekommen.
Aber sie war nicht allein, oder?
Nein, sie hatte wohl geahnt, dass es in diesem Fall zu Schwierigkeiten kommen könnte. Also, dass der Mann, dessen Wohnung sie zwangsräumen lassen wollte, nicht gerade kooperativ sein würde. Deshalb hatte die Gerichtsvollzieherin drei Polizeibeamte dabei, die sie dann zu dieser Adresse im Stadtteil Altona in Hamburg begleiten sollten.
Und tatsächlich, hier entstand eine extrem bedrohliche Lage. Nachdem man an diesem Nachmittag des 12. Dezember 2025 erst mehrere Minuten lang an der Haustür diskutiert hatte, ging dann alles plötzlich ganz schnell. Der Mann, der dort wohnte, zog eine Schusswaffe der Marke Cesca. Und damit zielte er dann mit ausgestrecktem Arm auf die Oberkörper der Polizisten. Also hochdramatisch.
Ja, wirklich natürlich hochdramatisch, wenn man sich das vorstellt. Gestreckter Arm und dann auf Polizisten zielen. Dann erwartet man natürlich, dass im nächsten Moment ein Schuss fällt. Das war aber nicht so. Es fiel kein Schuss, denn die Waffe, mit der Mann auf die Beamten zielte, die funktionierte nicht. Und zwar deshalb nicht, weil sie offenbar in wesentlichen Bereichen verrostet gewesen war.
Man fragt sich zwangsläufig, wären die Beamten sonst getötet worden oder zumindest schwer verletzt?
Also davon ging zumindest die Staatsanwaltschaft dann aus. Sie war später in einem Prozess diesem Angeklagten, den wir hier Karl A. nennen wollen, der aber ganz anders heißt. Also die Staatsanwaltschaft warf diesem Karl A. unter anderem versuchten Mord vor. Darüber hinaus war der Hamburger wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt.
Versuchter Mord, das ist ja ein wirklich sehr massiver Vorwurf, der eine Freiheitsstrafe von vielen Jahren zur Folge haben kann, unter Umständen sogar lebenslänglich.
Das ist richtig, aber kurz zurück noch zu dem Geschehen an der Haustür. Offenbar hatte es schon bei früheren Besuchen von der Gerichtsvollzieherin bei Karl A. Probleme gegeben. Und auch ein Anwalt dieses 74-Jährigen hatte darauf hingewiesen, dass es zu Widerstand kommen könnte. Und so ging es an jenem Dezembertag den Ermittlungen zufolge weiter an der Haustür, weil Karl A. seine Schusswaffe auf die Beamten richtete, schossen die Polizisten nun ihrerseits auf den 74-Jährigen und entwaffneten ihn dann. Karl A. erlitt durch die Schüsse durch die Polizisten Verletzungen an Arm, Bauch, Schulter und Hals. Was hast du dazu als Rechtsmediziner? Klingt ziemlich dramatisch, oder?
Ja, klingt eigentlich tödlich. Naja, insbesondere Bauch und Hals sind Bereiche des Körpers, wo Verletzungen erhebliche Folgen haben können. Man denke nur an die Organe wie Leber, Magen und Darm, die sich dort befinden und lebenswichtig sind. Und im Hals befindet sich ja unter anderem die Halsschlagader. Wenn die verletzt wird, kann man relativ schnell verbluten. Und außerdem liegen da große Nerven, auch Venen, also Blutadern. Und da liegt die Halswirbelsäule mit dem Rückenmark. Da kann es also eine Querschnittslähmung geben. Schon eine höchst bedrohliche Situation.
Ja, also mir war das natürlich auch klar, dass es wirklich gefährlich ist, solche Schussverletzungen. Aber du hast das jetzt nochmal sehr entschieden und sehr deutlich ausgeführt.
Muss ja auch gesagt werden.
Ja, unbedingt. Also das
bei Schusswaffen, da ist es sehr schnell lebensgefährlich oder tödlich.
Ja, also das waren sicher erhebliche Verletzungen, die Karl A. da in diesem Moment erlitten hatte. Andererseits, wir dürfen nicht vergessen, er war ja derjenige, der als erster eine Schusswaffe auf andere gerichtet hatte, nämlich auf die Polizisten.
Na klar, das muss man unbedingt berücksichtigen. Und für die Polizisten war die Situation, das meine ich ja vor allen Dingen auch, sehr bedrohlich. Die mussten jetzt sehr schnell reagieren, keine Frage. Insofern finde ich, kann man ganz eindeutig davon ausgehen, dass diese Beamten in Notwehr gehandelt haben. Ganz anders muss man wohl das Motiv bei diesem Karl A. werten, oder?
Das stimmt. Obwohl niemand außer dem 74-Jährigen selber zu Schaden gekommen ist, hat sich der Hamburger dann nach Einschätzung von Ermittlungsbehörden strafbar gemacht. Deshalb wurde gegen ihn dann auch Anklage erhoben und es kam dann zu einem Prozess vor dem Landgericht.
Ja, ihm wurde doch unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.
Stimmt. Laut Anklage handelte der 74-Jährige bei der Attacke auf die Beamten aus niedrigen Beweggründen. Zum Hintergrund. Es besteht der Verdacht, dass der Hamburger dem Umfeld der Reichsbürgerszene angehört und dass er die Beamten, jetzt zitiere ich wieder, als Repräsentanten einer von ihm nicht anerkannten Staatsgewalt ansieht. Zitat Ende. Bereits zuvor auf deren Aufforderung, also auf Aufforderung der Polizisten, das Grundstück zu räumen, soll er nämlich auch noch gesagt haben, dass er den deutschen Staat für illegitim halte. Auch die Gesetze der Bundesrepublik seien nicht gültig. Und nochmal zurück zu dem, was ihm vorgeworfen wurde an Straftaten. Also außer wegen versuchten Mordes war er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt.
Bettina, du warst ja dann in diesem bemerkenswerten Prozess gegen den Karl A. Wie hast du den Angeklagten so wahrgenommen?
Also zunächst mal, seit den Geschehnissen im Dezember ist Karl A. in Untersuchungshaft. Und zu deiner Frage, also ich kann jetzt sagen, wie er aussah. Ein schlanker Mann, graue Haare, die hatte er zum Zopf gebunden. Und er trägt ein Vollbart oder trug zumindest beim Prozess ein Vollbart. Außerdem, was mir aufgefallen ist, dass er sich sehr gerade hielt. Also wenn es irgendwelche Beeinträchtigungen durch die damaligen Schussverletzungen gegeben haben sollte, war davon zumindest so auf den ersten Blick und wenn man ihn ein bisschen beobachtet hat, nicht zu sehen.
Also er hat doch in diesem Prozess zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung genommen. Was hat er denn gesagt?
Der 74-Jährige schilderte vor Gericht, wie die Tat aus seiner Sicht abgelaufen ist. Er sagte, sein Ziel sei ausschließlich gewesen, selber zu sterben. Nach seiner Erinnerung habe er, als die Gerichtsvollzieherin in Begleitung der Polizisten vor seiner Tür stand, noch gerufen: Valhalla, Odin, ich komme. Und außerdem habe er die Arme hochgerissen.
Nochmal, Bettina. Valhalla, Odin, ich komme? Wie ist das denn zu verstehen?
Tatsächlich hatte sich der Mann schon länger mit der nordisch-germanischen Mythologie beschäftigt. Und Odin war ja für die Germanen der Göttervater.
Dann ist mir jetzt auch irgendwie klar, ja, oder klar geworden, wieso dieser Mann Valhalla gerufen hat. Für die Germanen war das doch das Paradies, in das man kam, wenn man in einer Schlacht gestorben ist.
Richtig. Also offenbar kennst du dich mit der germanischen Mythologie ganz gut aus. Ist das noch Wissen aus Schulzeiten oder?
Nein, Bettina. Na klar, einiges von dem, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich auch noch parat. Aber ich denke, Valhalla und Odin habe ich deswegen auch vor Augen, weil ich da tatsächlich einige Bücher gelesen habe, auch noch nach der Schulzeit.
Ja, aber bemerkenswert und ja, finde ich gut.
Zurück zu Karl A. und der angeklagten Tat.
Ja, es hieß, Karl A. habe eine staatskritische Haltung zur Bundesrepublik entwickelt und ihre Legitimität in Frage gestellt. Er wandte sich offenbar auch zunehmend den Reichsbürgern zu, aber allerdings ohne sich in der Szene wirklich zu vernetzen oder dieser Szene anzuschließen.
Im Prozess wurde doch der Frage nachgegangen, warum Karl A. versucht hat, auf die Gerichtsvollzieherin und die Polizisten zu schießen. Also seine Bewegungen waren ja insoweit ganz eindeutig.
Also das Gericht, vor dem dieser Fall in Hamburg verhandelt wurde, war nach Abschluss des Prozesses wirklich davon überzeugt, dass Karl A. hatte sterben wollen. Der Mann sei verzweifelt gewesen, weil er sein Haus und sein Grundstück durch eine Zwangsräumung zu verlieren drohte, war dann schließlich die Überzeugung des Gerichtes. Und dies habe er, also die Räumung, die Zwangsräumung seines Hauses und seines Grundstückes, dies habe er nicht hinnehmen wollen.
Und deshalb plante er diesen sogenannten Suicide by Cop, also einen Suizid, bei dem er von Polizisten erschossen werden sollte.
Genau, zu dieser Überzeugung kam das Gericht. Die Vorsitzende Richterin sagte dann in der Urteilsbegründung, ich zitiere: Wir haben es mit einer Verkettung von verschiedenen Umständen zu tun und diese hätten dann, wieder Zitat, tragischerweise zu den Geschehnissen vom 12. Dezember 2025 geführt.
Angeklagt war die Tat noch als versuchter Mord. Also wirklich, man hat das sehr hochgehängt. Aber wegen dieses Delikts wurde Karl A. dann letztlich nicht verurteilt, oder?
Das ist richtig. Der 74-Jährige sei lediglich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verurteilen, sagte das Gericht. Und sie betonte nochmal ausdrücklich, es handelt sich nicht um einen versuchten Mord.
Und Bettina, wie hat man dies im Urteil begründet?
Also die Beweisaufnahmeprozess hatte Folgendes ergeben. Dass überhaupt eine Räumung geplant war, also eine Zwangsräumung von Haus und Grundstück, das hatte Karl A. erst an jenem Tag erfahren, als die Gerichtsvollzieherin bereits vor der Tür stand. Offizielle Schreiben, die diese Maßnahme, also diese Zwangsräumung angekündigt hatten, die hatte die Ehefrau von Karl A. vor ihrem Mann verheimlicht.
Ja, vielleicht hat sie das mit den besten Absichten getan. Vielleicht ging es ihr darum, ihren Mann möglichst lange eine Enttäuschung zu ersparen. Aber vielleicht hat sie ihm damit auch einen Bärendienst erwiesen.
Ja, also dass sie ihm eine Enttäuschung hatte ersparen wollen, das ist natürlich durchaus denkbar. Aber du sprachst eben vom Bärendienst. Tatsächlich war ja nun genau das Gegenteil der Fall dessen, was sie hatte erreichen wollen. Nämlich der Frust bei Karl A. war in dem Moment, als die Gerichtsvollzieher ihm klar machte, dass er nun Haus und Grundstück zu räumen habe. Dieser Frust war umso größer. Und wie er diese Situation in diesem Moment erlebt habe, das hat die Vorsitzende Richter nochmal sehr eindrücklich formuliert. In diesem Moment habe der Hamburger, ich zitiere, seinen Lebensraum zerstört gesehen, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung weiter. Und wieder Zitat, er wollte sein Haus nicht lebend verlassen.
Na ja, und deshalb holte er jetzt seine Schusswaffe.
Genau, die hatte er seit Jahren im Haus gehabt, aber ohne einen Waffenschein zu besitzen. Was er nicht wusste, war, dass die Waffe verrostet war und deshalb gar nicht schussfähig war.
Aha, das wusste er also nicht. Er hatte stattdessen für möglich gehalten, dass die Waffe schussfähig war, wenn er abdrückt.
Genau zu der Überzeugung kam das Gericht. Die Richterin sagte über den 74-Jährigen, er wollte seinem Leben ein Ende setzen. Karl A. habe mit der Waffe in Richtung der Polizeibeamten gezielt. Die Vorsitzende Richterin sagte weiter, möglicherweise wollte er sich selbst erschießen. Vielleicht wollte er aber auch durch das Ziehen der Waffe erreichen, dass die Polizisten ihn erschießen.
Ja, Bettina, ich grübel über den Fall schon noch ein bisschen, wenn ich mir überlege, wenn er mit der Waffe auf die Polizisten schießt, dann hätte er sie ja auch tatsächlich noch mal erst auf sich selber richten müssen. Also 100% kann ich das nicht nachvollziehen. Letztlich ist das glücklicherweise so abgegangen, dass dieser Karl A. die Notwehr der Polizeibeamten überlebt hat. Immerhin wurde er durch die Schüsse der Beamten schwer verletzt.
Das ist richtig. Das hast du ja vorhin auch dargelegt, wie die Verletzungen waren, beziehungsweise wie schwerwiegend die waren. Juristisch ist das aber so zu bewerten. Also folgendermaßen, obwohl niemand außer dem 74-Jährigen selbst zu Schaden gekommen ist, hat sich der Hamburger strafbar gemacht, ist das Gericht überzeugt gewesen. Und daraufhin hatte es gegen den 74-Jährigen eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verhängt. Diese Freiheitsstrafe wurde dann aber zur Bewährung ausgesetzt. Übrigens folgte die Kammer damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Also man war sich im Grunde genommen einigermaßen einig, wie diese Sache zu bewerten ist.
Okay, und von diesem ursprünglichen Anklagepunkt versuchter Mord ist man weit abgerückt.
Genau.
Das ist ein wirklich tragischer Fall, wie ich finde, und sehr außergewöhnlich. Ich bin ja nun schon sehr, sehr lange Rechtsmediziner. Dieses Geschehen, also dieser sogenannte Suicide by Cop, der hat wirklich Ausnahmecharakter. So eine Argumentation und Handlungsweise oder so ähnlich kenne ich übrigens eher aus den USA und natürlich aus der Literatur. Übrigens eins noch, unser heutiger Podcast zeigt auch einmal wieder, dass es in der Rechtsmedizin nicht nur um Tod und Sterben geht, sondern dass wir auch lebende Opfer, Täter begutachten und dass es im Zusammenhang damit natürlich auch komplizierte Fragestellungen gibt.
Du hast ja eben gesagt, dass du so ein Suicide by Cop auch trotz deiner Erfahrung bisher nur aus der Literatur kanntest. Wir können natürlich froh sein, dass sowas nicht dauernd passiert. Ich kann mich übrigens an keinen vergleichbaren Fall, über den ich berichtet hätte, erinnern, bei dem es zu ähnlichen Geschehnissen kam. Im Übrigen möchte ich noch sagen, dass es Karl A., also diesem 74-Jährigen, zu wünschen ist, dass er wieder zu Lebensmut zurückfindet.
Das finde ich auch. Klar, allerdings finde ich auch, dass er nach Wegen suchen sollte, tatsächlich seine Schulden und Rechnungen zu begleichen und unseren Staat zu akzeptieren. Und ich möchte auch zumindest kurz daran erinnern, dass das Ganze natürlich auch eine ja schon sehr bedenkliche, bedrückende Situation für die Polizeibeamten ist, wenn sie in so eine Notwehrlage kommen und auf einen Menschen schießen müssen. Und wenn ich mir nur vorstelle, das Ganze führt dann auch noch zum Erfolg. Also anders als hier, der Mensch stirbt tatsächlich, dann ruft das natürlich bei den Polizeibeamten auch nicht unerhebliche Schuldgefühle hervor. Also die Situation der Polizeibeamten sollten wir auch unbedingt im Auge behalten.
Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass du diesen Aspekt noch erwähnt hast. Das hatten wir bisher nicht gemacht, aber natürlich ist das auch für die Polizeibeamten eine bedrückende Situation. Gut, Karl A. hat überlebt, aber er wurde immerhin schwer verletzt und es hätte ja theoretisch auch anders ausgehen können. Und dass man zu solchen Handlungen, ich sag mal, mehr oder weniger gezwungen wird, das ist natürlich niemand zu wünschen, ganz besonders oder auch der Polizei nicht. Damit hast du vollkommen recht. Ja, also ich finde, das war jetzt wirklich ein sehr besonderer Fall, über den wir jetzt zum Schluss geredet haben, über diesen Suicide by Cop. Und das regt mich an, dass wir auf jeden Fall noch mal weitere Podcasts vorbereiten möchten. Und natürlich wünsche ich mir, dass unsere Hörer dann auch wieder einschalten, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, dem Tod auf der Spur.
Ja, auch wenn wir diesmal gar nicht über Tote gesprochen haben. Und tschüss.
Und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.